Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Nathan der Weise von Gotthold Ephraim Lessing, entstanden im Jahr 1779, gilt als ein Hauptwerk der Aufklärung. Das dramatische Gedicht in 5 Aufzügen ist ein Plädoyer für religiöse Toleranz und Humanismus. Die berühmte Ringparabel, in der Nathan wahrhaft salomonisch die Gleichwertigkeit der Religionen beschwört, gehört zum deutschen Bildungskanon. Das Stück, es hat nichts an Aktualität und Brisanz verloren und es bleibt bis heute eine Utopie. Stefan Eichberg verkörpert den Nathan in der Heilbronner Inszenierung von Axel Vornam.
Na, für mich liegt die Kraft in dem Stück also einmal in dem Text, der sehr, auch ein Blankvers wieder, wir beschäftigen uns wieder gerade mit Blankversen, aber auch sehr klug geschrieben von dem Lessing, sehr, sehr eingängig. Er hat auch eine Kraft, dieser Text, finde ich. Er ist auch sehr situativ, auch emotional. Und zielstrebig, würde ich es mal so beschreiben. Ja.
Mit der Aufführung des Nathan und seiner letzten Inszenierung am Theater Heilbronn schließt sich für Intendant Axel Vornam ein Kreis. Denn auch zum Auftakt seiner Intendanz wurde dieses Stück gezeigt. Damals, vor 18 Jahren, in der Regie von Alejandro Quintana. In dieser Folge der Hörbühne werde ich mit dem Regisseur über seinen Zugang zum Stück sprechen. Zu Wort kommen außerdem Stefan Eichberg als Nathan, Cosima Fischlein als Tochter Recha und Nils Brück als Derwisch Al-Hafi. Einige szenische Eindrücke sind auch wieder dabei. Schön, dass Sie sich dafür interessieren. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Mein Name ist Katja Schlonski. Nathan der Weise ist in der Hauptfigur ja die im Grunde Gestalt gewordene Idee von Toleranz und Menschenliebe. In erster Linie sind wir Mensch, dann erst Moslem, Jude oder Christ. Das ist die Botschaft des Stücks. In der Ankündigung dieses Theaterabends heißt es, ihr wollt das Stück auf seine Aktualität hin befragen. Deine Antwort?
Ja, das machen wir, dass wir das Stück daraufhin befragen, die Figuren danach befragen. Und für uns war es ein ganz wesentlicher Ausgangspunkt für das Stück und auch ganz für die Figurenkonstellation, wo wir gesagt haben, das sind eigentlich alles zutiefst traumatisierte Figuren, mit denen wir es da zu tun haben. Die sind nicht bei sich, die sind zerrissen. Also Nathan, wenn man die Geschichte liest, der hat bei einem Pogrom 7 Kinder verloren, seine Frau verloren. Daria hat ihren Mann verloren in einem der Kriege, der ist irgendwo im Fluss versoffen. Der Tempelherr ist schwerst traumatisiert durch die ganzen Auseinandersetzungen, durch das Abschlachten von Menschen. Recha ist traumatisiert als Findelkind, als Waise, was sie dann später erfährt. Saladin ist zutiefst zerrissen, der jemand ist, der eigentlich den Frieden sucht und wo aber ständig der Waffenstillstand, der Frieden torpediert wird. Also das sind alles Figuren, die in einer höchst desolaten Zeit aufgewachsen sind und natürlich diese Unsicherheit und diese Widersprüche mit sich tragen. Und das macht natürlich auch was aus, wie die miteinander umgehen und wie die miteinander kämpfen im übertragenen Sinne. Mit sich auch, mit ihren eigenen Widersprüchen und Erfahrungen und natürlich mit dem Gegenüber und mit der Situation, in der sie leben.
Ganz kurz möchte ich nun zunächst den Inhalt des Stücks umreißen. Ort der Handlung: Jerusalem im 12. Jahrhundert während des dritten Kreuzzuges, als die Waffen gerade schweigen. Der Jude Nathan kehrt von einer Geschäftsreise zurück und erfährt, dass sein Haus gebrannt hat. Ein Tempelherr, also ein Christ, rettete seine Tochter Recha, die Nathan als Findelkind adoptiert hatte, aus den Flammen. Einen Dank will der Christ vom Juden nicht. Hören Sie Stefan Eichberg als Nathan und Felix Lüdecke als Tempelherr.
Verzeiht.
Was?
Erlaubt.
Was, Jude, was?
Dass ich mich unterstehe, euch anzureden.
Kann ich's wehren? Doch nur kurz.
Verziehet und eilet nicht so stolz, nicht so verächtlich einem Mann vorüber, den ihr auf ewig euch verbunden habt.
Wie das? Ah, fast errate ich's. Nicht, ihr seid...
Ich heiße Nathan, bin des Mädchens Vater und komme...
Wenn zu danken spart's, ihr seid mir gar nichts schuldig. Wusste ich denn, dass dieses Mädchen eure Tochter war? Es ist der Tempelherren Pflicht, dem Ersten, dem Besten beizuspringen, dessen Not sie sehen. Mein Leben war mir ohnedem in diesem Augenblicke lästig. Gern, sehr gern ergriff ich die Gelegenheit, es für ein anderes Leben in die Schanze zu schlagen. Für ein anderes. Wenn's auch nur das Leben einer Jüdin wäre.
Groß. Groß und abscheulich. Doch die Wendung lässt sich denken. Die bescheidene Größe flüchtet, sich hinter das Abscheuliche, um der Bewunderung auszuweichen.
Es treten des Weiteren auf Sultan Saladin und seine Schwester Sita, Daya, eine Christin als Erzieherin Rechas, ein Derwisch namens Al-Hafi, der Patriarch von Jerusalem, ein Klosterbruder und zwei Engel. Die hatte Lessing nicht ins Stück hineingeschrieben, aber dazu später noch mehr. Die Essenz der Ereignisse ist das Plädoyer für Toleranz auf allen Seiten. Und meine erste Frage an Stefan Eichberg: Warum ist Nathan, der auch den Tod seiner Familie erleiden musste, in diesem Schauspiel eigentlich der Weise?
Er hat so einen schönen Text, den er zu dem Klosterbruder sagt, nachdem der seine 7 Kinder verloren hat und die Frau und die Behausung, hat er gezürnt, getobt, sich und die Welt verwünscht, mit Gott gerechtet. Und dann kam die Vernunft allmählich wieder und sagte: Komm, übe, was du längst begriffen hast, was sicherlich zu üben schwerer nicht als zu begreifen ist. Und das ist es, glaube ich, das Weise.
Die zentrale Frage im Stück, die lautet: Sind Christ, Jude und Moslem in erster Linie Christ, Jude und Moslem oder sind sie in erster Linie Mensch? Siehst du den Nathan als denjenigen, der alle zusammenbringt, der die Antwort in seinem Sinne auf diese Frage dann auch vorantreibt?
Naja, er wird ja in Situationen gebracht. Das Stück beginnt ja, dass das Haus abgebrannt ist, dass seine Tochter gerettet worden ist von einem Christen, der eigentlich Feind ist. Die Welt befindet sich im Krieg. Das sind Grundsituationen, mit denen man umgehen muss. Und er muss auch sehen, wie kommt man in solchen Konflikten denn miteinander klar? Gerade in solchen Auseinandersetzungen, wo da der Christ ist, wo da der Muselmann ist, wo da der Jude ist, die alle unterschiedliche Weltanschauungen haben, aber die müssen durch diese Situation durch. Wie kommen sie miteinander klar? Und dieser Appell an Toleranz, dieser Appell an Vernunft, damit umzugehen, der ist gerade heute in der Welt, in der wir leben, wieder so wichtig, diesen Diskurs darüber zu führen.
Klar, dass ich da auch bei Regisseur Axel Vornamen nachfrage: Warum neuerlich der Nathan? Es ist deine letzte Inszenierung am Haus und es wird das gleiche Stück sein, mit dem ihr damals im Jahr 2008 die Intendanz Vornamen angetreten habt, nämlich Nathan der Weise, Lessings großes Toleranzstück. Warum diese Entscheidung?
Naja, wir haben das natürlich ganz bewusst gewählt, auch im Hinblick auf die Eröffnung vor dann 18 Jahren, wo wir damals gesagt haben, wir wollen natürlich also auch ein Statement mit der ersten Inszenierung setzen, um auch zu zeigen, wofür wir stehen. Und ganz bewusst haben wir auch dann gesagt, die Inszenierung macht Alejandro Quintana und wo wir natürlich also auch einen Kommentar zur Gegenwart machen wollten und auch sagen wollten, dass wir natürlich ein politisches Theater machen werden. Und da kam uns natürlich Nathan ganz recht. Erstens, weil die Zeit danach gerufen hat und natürlich auch mit einem Augenzwinkern darauf, dass es ja hier eine legendäre Inszenierung gab von meinem Vorvorgänger, von Klaus Wagner, wo er selber mitgespielt hat. Und wir wollten dann natürlich auch zeigen, Theater verändert sich mit der Zeit, man geht anders mittlerweile mit den gleichen und selben Texten um, man liest bestimmte Stücke anders und verhält sich aber trotzdem zu dem, was einen umgibt. Und insofern war es dann nur konsequent zu sagen, dass wir dann auch mit diesem Stück ändern, auch wenn sich die Zeiten geändert haben, aber die Fragestellungen sind immer noch die gleiche. Und ich würde fast sagen, das ist noch drängender geworden, dass man tatsächlich danach ruft und dass man eigentlich danach schreit, nach Verständigung, nach Diskurs, nach Toleranz und so weiter und so fort. Und das ist ja auch kein Religionsstück im engeren Sinne, sondern es geht wirklich um eine Toleranz von Weltanschauung, von Haltung und. Und das brauchen wir in dieser chaotischen Welt umso mehr.
Das 18. Jahrhundert, also die Zeit der Aufklärung, da erinnern wir uns ja zum Beispiel auch an den Wahlspruch: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, oder Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit von Immanuel Kant. Das Interesse an der Theologie, das ging damals zurück, das Interesse an der Philosophie dagegen nahm zu. War Lessing da ein entscheidender Impulsgeber?
Na, ich denke schon. Also Nathan der Weise ist ja nicht irgendwie im luftleeren Raum entstanden, sondern eigentlich als ein Reflex auf die Zensur. Er war ja in einem festen Auseinandersetzung mit dem Hamburger Theologen Götze. So, es wurde ihm untersagt, sich weiter zu äußern, was theologische Schriften anbelangt. Und daraufhin hat er sich hingesetzt, salopp gesagt, und hat dieses Stück geschrieben, um die Zensur zu umgehen. Und natürlich ist das auch ein Appell an die Vernunft, an die Kraft des Denkens. Und das ist natürlich auch ein aufklärerisches Ideal gewesen, also den Menschen zu befreien von allen Denkzwängen, von allen, wenn man so will, Dogmen, egal ob kirchlicher Art oder anderer Art, sondern dass man frei denken und fabulieren kann und so. Und da ist er in gewisser Weise, das merkt man den Texten auch an, ich will nicht sagen ein Vorkämpfer oder Vordenker von Hegel, aber man merkt schon, also wieder sozusagen das Denken in Widersprüchen als eine Triebkraft der Entwicklung in diesen Texten auch drin ist. Und Lessing hat sich mit Philosophie, mit Theologie beschäftigt und zwar ein hochpolitischer Mann.
Niels Brück hat vor 18 Jahren am Theater Heilbronn den Sultan Saladin gespielt. Auch als Tempelherr ist er schon aufgetreten und nun übernimmt er die Rolle des Derwischs Al-Hafi, der im Stück auch die Grenzen der Aufklärung zeigt. Als Bettelmönch wird er vom ewig verschuldeten Sultan zum Schatzmeister gemacht. Das widerspricht aber letztendlich seinen Idealen und bringt ihn in Konflikte. Al-Hafi ist arabisch und heißt der Bettelmönch. Das erzählt ja schon einiges über diese Rolle des Derwisch. Ist das ein freier, unabhängiger Mensch? Wie würdest du ihn charakterisieren?
Also vom Ursprung her, von seiner Bestimmung her, als Bettelmönch ist er das, glaube ich. Oder hat sich da praktisch dazu entschieden. Aber er ist natürlich in die Fänge geraten. Er wird auch verführt von Dingen, von denen wir Menschen halt oft verführt werden. Von Überredung, von Eitelkeit vor allen Dingen, von Schmeichelei. Und dadurch gerät er in die Fänge von Saladin und wird zum Schatzmeister gemacht. Also eigentlich so ein Amt, womit er als Bettelmönch eigentlich gar nicht so viel zu tun haben müsste eigentlich. Aber wenn ihm halt jemand sagt, guck mal, ich will, dass es allen gleich gut geht, ich verteile meine Gelder, würdest du das für mich übernehmen oder so, ist er dann schon wieder in seiner Eitelkeit und auch in seiner Bestimmung wieder gekitzelt. Tja, und da kommt er halt schwer wieder raus.
Al-Hafi ist auch ein guter Freund Nathans, eine intellektuelle Verbindung. Die Unabhängigkeit im Denken eint die beiden. Es liegt ihm fern, Nathan um Geld für den Sultan anzubetteln.
Ich sollt es wohl mit ansehen, wie er euch von Tag zu Tag aushöhlen wird bis auf die Zehen? Bildet ihr vielleicht euch ein, wer eures Gelds bedürftig sei, der werde doch eurem Rate wohl auch folgen. Ja, er Rate folgen. Wenn hat Saladin sich raten lassen? Kurz, ich halt's mit ihm nicht länger aus. Da laufe ich nun herum und frage, wie er borgen will. Ich, der ich nie für mich gebettelt habe, soll nun für andere borgen. Borgen ist viel besser nicht als betteln. So wie Leihen auf Wucher leihen nicht viel besser ist als stehlen. Am Ganges brauch ich beides nicht und brauche das Werkzeug beider nicht zu sein. Am Ganges nur gibt's Menschen. Hier seid ihr der Einzige, der noch so würdig wäre, dass er am Ganges lebte. Wollt ihr mit?
Ich dächte zwar, das blieb uns ja noch immer übrig. Doch Al-Hafi will ich's überlegen. Warte.
Überlegen? Nein, sowas überlegt sich nicht. Wer überlegt, der sucht Bewegungsgründe nicht zu dürfen. Wie ihr wollt, mein Weg liegt dort und eurer da.
Der Derwisch gerät eben in Gewissensnöte und legt sein Amt dann ja auch nieder, um wieder Bettelmönch am Ganges zu werden. Flieht er, um seine Integrität zu bewahren?
Ja, würde ich absolut so mit Ja beantworten. Ich denke, dass er auch chancenlos ist, da irgendwie Geld wieder in die Kassen zu kriegen. Und selbst wenn das Geld kommt, also wenn die Karawane, die ja ansteht und nicht durchkommt, wenn die eintrifft und wieder Geld zur Verfügung ist, er ist, glaube ich, wahnsinnig unglücklich mit dieser Stelle und wirft sich das selbst vor, dass er das jemals angenommen hat und gemacht hat.
Vielleicht kannst du uns die Essenz dieser Rolle, auch für den Fortgang des Stücks, doch nochmal umreißen.
Naja, wer viel hat, hat viel zu sorgen, ne? Also ich denke, dass natürlich Geld ist nicht alles. Und was ist der Sinn des Lebens für jeden? Wie wenig braucht man dazu? ist man damit glücklich mit seiner Bestimmung oder mit dem, was man tut, kommt man selbst damit klar. Ich glaube, das beantwortet er für sich ganz klar, dass er da an den Ganges gehört und zurück zu seiner Bestimmung will. Und es ist nochmal eine andere Form von Glauben. Er ist ja auch als Bettelmönch einem Glauben unterworfen. Es ist, wie der Buddhismus auf alles Materielle verzichtet, ist das, glaube ich, bei Bettelmönchen in ähnlicher Form so. Ne? Dass die also praktisch nur noch das Nötigste, was sie zum Leben nehmen, als Spende auch entgegennehmen.
Also Al-Hafi hat quasi einen Ausflug in den Kapitalismus gemacht.
Ja, genau. So sehe ich es, so könnte man es sagen. Ich glaube, das ist richtig, ja. Und es gefällt ihm nicht.
Was für die Geschichte zentral ist, Nathan hat den Umstand, dass er als Jude mit Tochter Recha ein Christenkind erzieht, geheim gehalten. Nur Daya und ein Klosterbruder, die ihm das Kind einst brachte, wissen davon. Doch Daya plaudert die Geschichte aus. War die Rettung aus dem Feuer ein himmlisches Wunder? Und dann verliebt sich der Tempelherr in Recha, die ja auch nichts von ihrer Herkunft wusste.
Er ist's. Mein Retter.
Dies zu vermeiden, erschien ich bloß so spät. Und doch...
Ich will ja zu den Füßen dieses stolzen Mannes nur Gott noch einmal danken. Nicht dem Manne. Der Mann will keinen Dank. Will ihn so wenig, als der Wassereimer ihn will, der bei dem Löschen so geschäftig sich erwiesen. Ja, was gibt's da zu danken? Tempelherren, die müssen einmal nun so handeln, müssen wie etwas besser zugelernte Hunde sowohl aus Feuer als aus Wasser holen.
Oh, Daya, Daya, warum jede Torheit, die meiner Zunge entfuhr, ihr hinterbringen? Hat er so wahr gesagt? Kennt sie nur erst?
Wer hat, von wem euch das gesagt?
Kennt sie nur erst? Hat euer Vater mir gesagt, von euch gesagt.
Und ich nicht etwa auch, ich denn nicht auch?
Cosima, deine Recha, die ist sehr jung, gerade 18 Jahre alt, als wir sie im Stück kennenlernen. Sie ist sehr schwärmerisch veranlagt und hält den jungen Tempelherrn, der sie aus dem Feuer gerettet hat, für einen Engel. Welchen Anteil hat eigentlich ihre christliche Erzieherin Daya daran?
Oh, ich würde sagen, einen riesigen Anteil. Also dieser schwärmerische Aspekt wird bei ihr vor allem durch Daya geweckt, durch dieses engelshafte Himmelsgeschwärme und dieses Wunderhafte, von dem sie ihr erzählt und in das sie auch total reingezogen wird von ihr.
Also ist vielleicht ein Stück weit auch ihrer Jugend zuzuschreiben, aber dieses Glauben an Wunder wird von Daya getriggert. Wie würdest du denn Rechas Verhältnis zu ihrem Adoptivvater Nathan beschreiben? Er nimmt sie ja auf als Findelkind. Beide lieben sich sehr. Und wie prägt er sie?
Er prägt sie vor allem mit Werten wie Vernunft und Toleranz. Also Recha, und wie wir sie auch zeichnen auf der Bühne, ist eine junge Frau mit sehr scharfem Verstand. Und ich würde die beiden als innig und auch liebend beschreiben. Also wie Töchter und Väter im besten Falle miteinander sind. Also auch vor allem das Ringen miteinander im Raum von Diskussionen und der Auseinandersetzung mit der Welt und allem, was sie umgibt, verbindet die beiden sehr. Also Recha liebt ihren Vater abgöttisch, würde ich schon sagen.
Welche Entwicklung nimmt Recha im Verlauf des Stücks? Im Grunde erfahren wir ja dann, dass sie alle Weltreligionen in sich vereint.
Also durch diese Enthüllungen, die in dem Stück ja stattfinden, kann man sie auf jeden Fall als Symbolfigur betrachten, die über den, ich sage jetzt mal, über den Tellerrand hinausschaut, der Vorurteile gewisser Religionen und die ja auch alle in sich trägt, unwissentlich. Insofern von dem vielleicht zunächst schwärmerisch unbedachten jungen Mädchen, junger Frau hin zur, ja, fast schon irgendwie
reifen, vernunftbegabten jungen Frau, ja, ne?
Auch gedrängt durch diesen Zusammenfall ihrer geglaubten Existenz, ja.
Auf seine Weise führt Nathan seine Tochter auf den Weg der Vernunft. Das entwickelt eine besondere Kraft und lässt uns an manchen Stellen auch schmunzeln. Gibt es für dich sowas wie auch einen Lessingschen Witz
Manchmal ist es auch ein Witz, der einem sozusagen den Atem stocken lässt. Also Nathan hat ja auch einen Witz, also wie der mit seiner Tochter umgeht, wo der dir sagt, du, der ist vielleicht gestorben oder so, oder der ist krank, weil er, der ist ja ein Franke, der ist das Klima hier nicht gewöhnt und das und das und das. Und sie gerät in Todesangst, dass ihr Engel, ihr Tempelherr irgendwo alleine auf einer Matratze liegt und vor sich hin stirbt, um dann am Ende zu sagen, nö, der lebt. Ich wollte dich nur davon kurieren, dass es ein Engel ist und ein ganz normaler Mensch, der auch auf einer Matratze liegt und Hunger hat oder das oder das. Also das ist schon manchmal ein Witz oder ein Humor, der sehr hart ist, der mich aber freudig stimmt, weil ich mag das, wenn das so unerbittlich ist und man damit auch über so einen fast englisch harten, schrägen Humor Menschen versucht zu kurieren.
Die Verwicklungen im Stück, der Umstand, dass der Tempelherr erfährt, dass Recha eine Christin ist, bringen die Geschichte voran. Die Erkenntnis, dass der Jude Nathan ein Christenkind erzogen hat, ist für den Tempelherrn zunächst so ungeheuerlich, dass er es seinem geistlichen Oberhaupt, dem unerbittlichen Patriarchen, erzählt. Dieser reagiert mit den Worten, der Jud soll brennen, denn Nathan hat in seinen Augen ein schweres Verbrechen begangen. Da revidiert der Tempelherr, der selber einst von Sultan Saladin begnadigt wurde, seine Weltsicht.
Sie sehen und das Gefühl, an sie verstrickt, in sie verwebt zu sein, war eins. Bleibt eins. Ist das nun Liebe? So liebt der Tempelritter freilich, liebt der Christ, das Judenmädchen freilich. Hä? Was tut's? Ich hab in dem gelobten Lande der Vorurteile mehr schon abgelegt. Was will mein Orden auch? Ich, Tempelherr, bin tot. War von dem Augenblick ihm tot, der mich zu Saladins Gefangenen machte. Der Kopf, den Saladin mir schenkte, wär mein Alter? Ist ein neuer, der von allem nichts weiß, was jenem eingeplaudert ward, was jenem band. Und ist ein besserer. Das spür ich ja, denn erst mit ihm beginn ich so zu denken, wie mein Vater hier gedacht muss haben, wenn man Märchen nicht von ihm mir vorgelogen.
An dieser Stelle möchte ich auch noch erwähnen, welche Rolle dem aufgeklärten Sultan Saladin und seiner Schwester Sita zukommt. Saladin lädt den als Weisen gepriesenen Nathan in seinen Palast ein und lässt ihn zunächst im Glauben, dass er von ihm Geld leihen wolle. Doch dann stellt er ihm die Frage, welche Religion er für die wahre halte. Nathan antwortet mit der Ringparabel vom Vater und seinen drei Söhnen. Es geht ums Erben eines Ringes, der vor Gott und den Menschen beliebt machen soll. Der Vater lässt zwei Kopien machen, aber alle streiten dann um den echten Ring, bis ein Richter ihnen aufträgt, so zu leben und zu handeln, als wäre eines jeden Ring der echte. Fazit: Eine Religion muss ihre Werte hier und heute leben. Von der Humanität beeindruckt, bietet Saladin dem Nathan seine Freundschaft an. Vom Inhalt des Stücks noch einmal zurück zu seiner Sprache.
Goethe soll zu seiner Zeit gesagt haben, ein Mann wie Lessing täte uns Not. Oder unter anderem hat Heinrich Heine Lessing sehr geschätzt. Seit Luther habe keiner mehr die deutsche Sprache so wohl gebraucht und so wohl verstanden. So wird Heine zitiert. Diese Sprache, diese lessingsche Sprache, der Nathan ist ja in Blankversen geschrieben. Was ist an ihr eigen oder vielleicht auch eigenwillig?
Na, erstens, durch den Blankvers werden ja Texte in bestimmte Sinnabschnitte unterteilt, ja, also wo der Sinngebung nicht so passiert wie in einem Prosatext durch Interpunktion, also durch Komma, Doppelpunkt, Semikolon oder wie auch immer, sondern da ist das Maßgebliche das Zeilenende. Und das denkt dann oftmal Texte in anderen Zusammenhängen, es stellen sich andere Zusammenhänge her und es gibt dann oftmal so diese Zeilensprünge, die auch in gewisser Weise Denkpausen sind oder wo oftmal der Gedanke anders weitergeführt wird. Und Lessing hat eine Sprache oder eine, sage ich mal, Umgang mit Sprache, wo die Satzstellung manchmal sehr anders ist und sehr ungewöhnlich ist. Aber dadurch hat er so wie Stolpersteine eingebaut fürs Denken, wo man offenbar gar nicht so vor sich her plappern kann, sondern man muss wirklich den Text bis auf das Letzte verinnerlicht haben und verstanden haben. Und das ist eine tolle Entdeckungsreise, die man da auf den Proben auch hat, gemeinsam mit den Schauspielern, sich diese Texte zu erarbeiten und anzueignen. Und dadurch, dass da so eine Anstrengung erforderlich ist, diese Texte zu erschließen, damit man sie in den Kopf kriegt und damit man sie in den Mund kriegt, führt natürlich dazu, dass man offenbar mit einem ganz besonders hohen Bewusstsein und einer besonders hohen Klarheit als Schauspieler mit diesen Texten umgehen kann. Und man das Gefühl hat, letztendlich, wenn das dann gut klappt, das ist Sprache wie heute, aber ganz anders gedacht.
Klarheit werden wir auch wieder im Bühnenbild erleben. Übrigens dem mittlerweile 50. von Tom Musch. In einem hermetischen Raum, aus dem es kein Entkommen gibt und die Darsteller wie unter einem Brennglas wirken. Über den Schluss des Nathan bliebe hier noch zu reden. Ziemlich rasant nämlich erfahren wir, Rächer und der Tempelherr sind Geschwister und ihr Vater ist der verstorbene Bruder des Saladin. Märchenhaft, oder? Was meint Darsteller Stefan Eichberg dazu? Alle versöhnen sich, neue Verwandtschaftsverhältnisse tun sich auf. Das kann man ja auch ein bisschen schräg, ein bisschen überkonstruiert finden. Funktioniert diese Konstruktion für dich?
Naja, es ist ein sehr, sehr merkwürdiges Ende. Wir sind auch gerade dabei, herauszufinden, wie das funktioniert. Es geht sehr schnell, dass die eigentlichen Verwandtschaftsverhältnisse aufgedeckt werden. Es ist sehr konstruiert, dass nun der Bruder des Sultans gleichzeitig der Vater der Rächer und der Vater des Tempelherrn ist. Also alle sind irgendwie miteinander verwandt plötzlich. Ist das eine Vision? Ist das eine Utopie, dass man doch all zusammenhalten kann? Oder ist es ist ein bisschen auch abgedreht? Es ist schwer, es ist schwierig, damit umzugehen. Wir kämpfen gerade damit. Ja.
Verraten sei hier noch, dass dem Stück ein Prolog und ein Epilog hinzugefügt wurde. Ein glückloser Engel und ein Engel der Verzweiflung aus der Feder von Heiner Müller treten auf. In Gestalt der großartigen Ingrid Richter-Wendel zusammen mit einem Kind. Lassen Sie sich überraschen. Was die Utopie jedenfalls angeht, so hat mir Regisseur Axel Vornam noch das Folgende mit auf den Weg gegeben.
Insofern bleibt der Nathan natürlich dann auch wie ein Schrei insgesamt als Stück, etwas zu tun und sich zu bewegen und wo man sagt, auch wenn es mühselig ist und auch wenn es möglicherweise nach der Anstrengung wieder nicht geklappt hat, aber diese Anstrengung ist wichtig, diese Welt zu verändern. Dass man was tun muss, das ist die Hoffnung. Arbeit in der Geschichte ist Hoffnung. Also verändern wir die Geschichte. Das ist Hoffnung und bleibt hoffentlich nicht Utopie.
Damit verabschiede ich mich. Das war die Hörbühne zu Lessings Nathan der Weise. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Ihre Katja Schlonski.